Bist du gerade mit deinem Leben so richtig rundum zufrieden, glücklich und froh? Ja, das ist so eine provokative Frage, die man manchmal zum Einstieg in eine Focusing-Beratungssitzung oder Focusing-Therapiesitzung verwenden kann. Weil bei den allermeisten Menschen ist es so, dass sie diese Frage nicht vollständig mit Ja beantworten können. Und was dann häufig passiert, ist so, dass man erstmal mit Ja antworten möchte und dann kommt aber quasi so hintenrum oder als Körpergefühl oder als ja, emotionale Reaktion so ein Widerstand. Und dieser Widerstand, das ist ein ganz spannendes Phänomen, weil hier haben wir sowas wie ein Veränderungspotenzial. Also der Widerstand gegen diese, ja, gegen die Beantwortung der Frage mit einem klaren Ja, ja, das ist sozusagen die kleine Stelle, die uns als Hinweisgeber dienen kann, dahingehend, wo es weitergeht. Also diese Frage ist eigentlich wie so ein Joker, ja, den wir jederzeit im Leben verwenden können. Also wir können uns fragen, ist alles gut bei mir? Und dann gibt es sowas wie eine oberflächliche Antwort. Ja, das macht man manchmal auch so bei Begrüßungen. Begegnet mir das ab und zu, ja, dass man so als Begrüßung sagt, na, alles gut bei dir und so. Und dann kommt selbstverständlich ein Ja, alles gut. Weil auf dieser oberflächlichen Ebene geht es nicht darum, ja, im Grunde genommen wirklich zu wissen, wie es dem anderen geht und ob wirklich alles gut ist, sondern es geht, so erlebe ich das zumindest, häufig eher darum, erstmal Kontakt herzustellen. Und gleichzeitig ist es fast schon wie eine Verhinderung von einer tieferen Begegnung. Also so, wenn ich frage, ist alles gut bei dir und möchte das eigentlich nur oberflächlich beantwortet haben, dann kommt mir das manchmal so vor, dann möchte ich eigentlich nicht wissen, was nicht gut ist bei dir. Und nur wenn es wirklich ganz heftige Sachen sind, dann wirst du mir das schon sagen. Also wenn irgendwie ja ein naher Verwandter oder so gestorben wäre, dann würdest du wahrscheinlich antworten, nee, nicht alles gut. So, ja, aber die kleinen Alltagsdinge, die nicht gut sind oder die ganz persönlichen Dinge, die nicht gut sind, die würden dann in so einer Kommunikation nicht zur Sprache kommen. Wenn ich diese Frage aber wirklich in so einer Focusing-orientierten, offenen Haltung stelle, also ist bei dir wirklich gerade alles richtig proper gut, dann hat es irgendwie schon eine völlig andere Ausrichtung, andere Bedeutung, nämlich das geht dann so ganz in die Tiefe. Also wenn du dir das selbst, wenn du dich das selbst fragst, wenn du dir diese Frage nach innen stellst, also du kannst das mal ausprobieren. Also nimm diese Frage so, lass sie mal in dich reinrieseln, so in deine Körpermitte vielleicht. Also frag mal in Richtung Brust- und Bauchraum, hey, geht's mir eigentlich gerade so richtig gut? So richtig gut? Und vielleicht entsteht dann bei dir sowas wie ein, ja, so eine Resonanz. Behagen, Unbehagen. Und das ist der Startpunkt. Damit können wir arbeiten. Ich finde, diese Frage trifft eigentlich ziemlich genau so dieses, den Kern von dem, was man in der Literatur manchmal als Selbstsorge oder Selbstfürsorge bezeichnet Selbstsorge als eine Haltung, die wir dem Leben gegenüber haben und auch uns selbst im Leben haben, uns selbst gegenüber, wie wir im Leben stehen. Und ja, allein sich diese Frage zu stellen, ist schon ein Akt der Selbstfürsorge. Und es gibt so im Leben vieler Menschen quasi so einen Wandlungsprozess, oder es kann einen Wandlungsprozess geben, es gibt ihn nicht im Leben jedes Menschen. Und ich möchte den mal so ein bisschen ausbuchstabieren. Also bei ganz vielen Menschen ist es so, dass wir in einer Haltung von man sollte aufwachsen. Zumindest in unserer Kultur hören wir als Kinder ganz häufig, du sollst, du musst, man macht das so. Und ich glaube, das ist fast schon in jeder Kultur irgendwie auch normal. Also es ist gut für Kinder, wenn sie wissen, wie allgemein Dinge funktionieren, wie man allgemein Dinge tut. Es gibt so einen Kanon von, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Verhaltensweisen. Was allerdings in vielen Familien, in vielen Einrichtungen nicht mitgelehrt wird oder den Kindern nicht beigebracht wird, ist sowas wie ein und wie möchtest du es tun? Also es bleibt bei diesem man sollte, und es fehlt quasi sowas wie diese Frage nach der Individualität, nach der Frage, ob du das jetzt überhaupt möchtest, die Frage nach den eigenen Bedürfnissen. Und wenn ich das so sage, dann meine ich damit nicht, also ich möchte hier an der Stelle nicht sagen, dass das gut wäre, wenn Menschen nur nach ihren eigenen Bedürfnissen handeln. Also natürlich, das ist der Kern jeder Pädagogik. Natürlich kommt es darauf an, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen und gleichzeitig aber auch die Erfordernisse der Situation im Blick zu haben und auch die Bedürfnisse anderer Menschen. Und das ist eine große Kunst. Also das gelingt im Leben, nicht immer und nicht oft. Und selbst wenn man das auf dem Schirm hat und wenn man damit sich sein ganzes Leben lang beschäftigt, natürlich ist das immer schräg, mehr oder weniger. Und psychische Erkrankungen beispielsweise haben eben so, ich würde sagen, den allen ist gemeinsam, dass da dieses Schräge ganz, ganz ins Extreme kippt. Also, dass man vergisst, dass Menschen vergessen, die eigenen Bedürfnisse zu spüren oder ernst zu nehmen oder ja, dass die überlagert sind, dass Menschen dann denken, sie haben bestimmte Bedürfnisse, aber haben eigentlich ganz andere oder sie fühlen gar nichts mehr oder bestimmte Bedürfnisse werden so stark, dass sie alles überlagern. Also man kann eigentlich psychische Erkrankungen anschauen durch die Brille dieser Thematik. Ja, und dann gibt es sowas wie ein Kippen in die Pathologie. Und es gibt aber auch ein anderes Kippen, nämlich das Kippen in die Salutologie, in die Salutogenese. Und das bedeutet, also Pathologie heißt krank und ja, salutogenetisch bedeutet, da wo es gesund ist und gesund bleibt und gesund wird, da hinein zu kippen. Und ja, das kann auch vorkommen. Also, dass wir eigentlich in so eine Lebendigkeit hineinkippen, wenn wir als Kinder, sagen wir mal, schon so ein bisschen was mitbekommen haben, zum Beispiel von diesem, wie möchte ich das machen, sodass ich mit mir selbst in Verbindung bleibe, oder wenn ich das später wieder lerne im Leben, wenn ich zum Beispiel eine Therapie mache oder in eine soziale Umgebung komme, wo das irgendwie normal ist, mir diese Frage auch zu stellen und nicht nur mit dem man sollte, man muss, aufzuwachsen oder nur damit zu leben, dann kann es sein, dass eigentlich so diese Frage von Selbstsorge als ein aktives Tun, was mich so aus der Scheiße rausholt, gar nicht mehr nötig ist, weil ich eigentlich so in der Lebendigkeit lebe. Und das ist eine ganz andere Form von Leben, wo ich einfach mich sehr lebendig fühle. Und ich möchte mal in der heutigen Podcast-Folge so ein bisschen stärker so in diese zweite, also es soll heute nicht so stark um Krankheit und Schwieriges und psychische Erkrankungen gehen. Damit beschäftigt sich die Psychologie tatsächlich sehr viel und da weiß ich auch viel drüber, aber ich möchte heute quasi auch so in diese andere Richtung schauen und eigentlich das mal stärker in den Blick nehmen und stärker beleuchten, so was ist eigentlich so dieses Mehr an Lebendigkeit. Also wenn wir so rüberkippen auf die andere Seite, aus diesem Man sollte, man muss in dieses Ich lebe, ich bin lebendig, ich tue, ich entscheide. Ja, was ist das für ein Kippprozess? Also was geht da vor sich? Es gibt so eine ganze Reihe von kulturellen Schutzmechanismen. Also bevor wir diesen Prozess genauer anschauen, möchte ich die nochmal beleuchten. Und vielleicht, du kannst mal überprüfen, so in deinem Beispiel, in deinem Leben, kennst du das vielleicht? Und das Perfide ist an diesen Schutzmechanismen, dass die eigentlich als eine innere, ja, als psychisch, als subjektiv erscheinen, also als ob das nur bei mir auftaucht. Aber in Wahrheit ist es so, dass eigentlich dadurch die Gesellschaft uns auf Spur hält. Und übrigens ganz viele, ja, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen bauen auf diesen Mechanismen. Und das ist einfach eine Fehleinschätzung. Also diese Mechanismen, die sind systemisch, also quasi das System ist auch ein Akteur. Die Gesellschaft, die Kultur, die Familie, die Institution, die Firma, in der wir arbeiten, das sind alles Systeme und Systeme haben einen Eigenwillen, die sind auch eigenständige Akteure. Und das wird dann bei Menschen, die so anfällig sind für Verschwörungsmythen, quasi so viel interpretiert und die denken, dass hinter den Systemen wiederum eigene Menschen, also auch wieder Menschen stehen, die dann die Fäden in der Hand halten und die uns alle manipulieren. Und das ist natürlich nicht so. Also niemand kann in dieser Komplexität, um die es hier geht, oder wenn man mal darüber nachdenkt, ja, dann steigt die ja exponentiell, je mehr Menschen oder je mehr Beteiligte in einem System miteinander interagieren und niemand kann das alles kontrollieren und steuern und manipulieren. Also das ist quasi ein Missverständnis, aber dennoch gibt es diese Mechanismen, die uns ja auf Spur halten in Richtung des Systems. Und ich möchte jetzt mal drei von diesen Mechanismen und versuch mal innerlich so zu überprüfen, kennst du das? Der erste Schutzmechanismus ist so dieser Gedanke, das ist doch egoistisch. Wenn ich Dinge mache, die mich lebendig machen, dann bin ich egoistisch. Das darf ich nicht. Andere machen das auch nicht. Und wenn ich mir das rausnehme, dann ja, geht das auf Dauer nicht gut. Niemand darf zu egoistisch sein, sonst bricht das Ganze zusammen. Ja, das sind dann solche Argumentationen, die dann innerlich ablaufen. Ich darf nicht zu egoistisch sein. So ein bisschen vielleicht, aber ja, also ein bisschen Egoismus gestehen wir uns alle zu. Aber wenn ich jetzt wirklich Selbstsorge betreibe, wenn ich wirklich ein lebendiges Leben führe, dann bricht alles zusammen. Ja, das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Ja, und überleg dir mal, woher kennst du das von dir, so diese Argumentationsstruktur, die dich eigentlich, ja, ich würde sagen, so unterdrückt, deine Lebendigkeit in Zaum hält. Wo hast du das letzte Mal vielleicht erlebt? Dann das Zweite, der zweite Schutzmechanismus ist so, ich habe keine Zeit dafür, ich habe so viel zu tun. Mein Terminplan ist voll, wenn ich nach Hause komme, ist dann meine Familie, die Kinder oder bestimmte Dinge, die zu tun sind, das muss alles gemacht werden. Und wann soll ich da auch noch Selbstsorge betreiben? Und dieses Zeitargument, das hat manchmal auch so eine andere Variation, nämlich ich muss erst noch Punkt, Punkt, Punkt. Also ich möchte ja Selbstsorge, ich möchte ja Dinge tun, die mich lebendig fühlen lassen, aber erst muss ich noch Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also so dieses, das muss noch vorher fertig sein und das muss noch fertig sein und das auch und so. Und dann irgendwann, wenn ich dann Rentner bin, ja, oder irgendwann, wenn ich diese ganzen Sachen alle geschafft habe, dann kommt meine Lebendigkeit. Und überleg mal so, woher kennst du das vielleicht? Oder was ist deine Variation dieses zweiten Schutzmechanismus? Ja, und dann die dritte der dritte Mechanismus ist so, ich möchte gerne alles unter Kontrolle haben. Ich möchte selbst darüber bestimmen, was passiert, und ich möchte das selbst in Struktur bringen und ich möchte das alles planen. Und mit der Selbstsorge und mit der Lebendigkeit, damit hat es halt quasi diese Bewandtnis, dass Dinge dann ins Fließen kommen. Also wenn wir in ein Leben rüberkippen, was ganz lebendig ist, dann können wir ganz viel nicht kontrollieren, sondern dann braucht es sowas wie eine Haltung der inneren Zuversicht, ein Vertrauen auf das Gelingen des Prozesses, also ein Vertrauen auf nicht unbedingt andere Menschen, also ja auch andere Menschen, also oft geht es dann auch nicht alleine, aber vor allem eine Zuversicht, dass die Dinge schon sich zum Guten wenden, wenn es Probleme gibt. Und dass ich das nicht alles kontrollieren kann, sondern dass es auch sowas gibt wie eine, naja, Gnade im Grunde genommen, so würde ich das bezeichnen. Ja, die Welt passt auf mich auf, auch wenn es schwierig wird, gerade dann, wenn es schwierig wird. Ja, es ist so, da werden so Fragen der Spiritualität auch berührt. Und das bedeutet Kontrolle abgeben. Und vielleicht, also der dritte Mechanismus, der dich auf Spur hält, dass du da nicht ranrührst, weil das natürlich auch Angst macht, ja, ist so, ich möchte alles selbst planen. Ich möchte das selbst kontrollieren. Und überprüf mal bei dir, woher kennst du das? Wo erlebst du sowas vielleicht in deinem Leben? Das Rüberkippen in die Lebendigkeit ist so ein Prozess, der bei jedem Menschen anders abläuft. Und doch gibt es da so bestimmte Merkmale, die immer wieder ähnlich sind und die in jedem kleinen Kippprozess, also wir kippen einmal so im Großen, so im Leben, dass wenn dieser Kippprozess gelingt, dass wir dann mehr und mehr lebendig werden und mehr diese man muss und man sollte Strukturen verlassen, aber es gibt auch so im Kleinen, also ja, so in kleinen Alltagssituationen und ja, jeder dieser Kippprozesse ist ein bisschen anders, aber wenn wir mal verschiedene Merkmale dieses Prozesses festhalten wollen, dann hilft hier eigentlich ganz gut so ein Modell von Stemmler und Bock aus der Gestalttherapie. Und ich möchte jetzt mit dir dieses Modell mal durchgehen. Also das Modell hat 5 Aspekte oder in dem Modell sind es 5 Phasen, die eigentlich so nacheinander folgen. Aber ich möchte hier jetzt mal das gar nicht so starr als Phasenabfolge verstehen, sondern das sind einfach verschiedene Facetten eines Kipp-Prozesses. Und auch hier kannst du innerlich mal so mitgehen und dir das mal überlegen, kennst du das so oder wo? Ja, wo berührt es etwas in dir? Und nimm dafür als inneren Bezugspunkt mal so dieses Gefühl, das am Anfang bei der Frage entstanden war, ist gerade alles wirklich rundum gut bei dir? Also diese innere Resonanz, ja, überleg dir mal so, ist die Resonanz so wie diese 5 Facetten, die wir jetzt gleich durchgehen werden? Also fühlt die sich ähnlich an? Die erste Facette von so einem Kipp-Prozess ist meistens erstmal sowas wie eine gewisse Stagnation. Also da stockt etwas, da stagniert etwas. Frag dich mal, ist das bei mir gerade auch so? Also gibt es da eine Unzufriedenheit und möchtest du da irgendwas verändern? Möchtest du was loswerden? Ist da vielleicht auch ein Mangel da bei dir? Es werden bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt? Vielleicht bist du auch so sogar schon wie ein bisschen so ausgebrannt. Also vielleicht gibt es diese Situation schon länger in deinem Leben und es wird so langsam echt hart bei dir. Ja, und nimm das mal zu dir und frag dich mal, stimmt da was? Der zweite Aspekt wäre sowas wie Polarisation. Vielleicht ist da auch neben der Unzufriedenheit schon ein stärkerer Veränderungswille da und gleichzeitig aber auch eine Angst. Also ein etwas, was dich bremst, etwas, was dich zurückhält. Und so ein innerer Widerstand, wo du immer wieder dagegen stößt. Also du möchtest ja, aber irgendwie geht's nicht und vielleicht erzeugt es auch sowas wie ein Druckgefühl oder ein Zerreißen oder eine ganz starke Spannung in dir. So eine Qualität von, es ist schon Punkt, 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 aber zugleich auch noch nicht Punkt, Punkt, Punkt. Oder eine andere Version dieses Polaritäten-Aspekts kann sein, dass es ganz viele Konflikte gibt mit anderen Menschen. Dann nimmt quasi ein anderer Mensch immer den Gegenpol ein. Das kann auch sein. Ja, und frag dich mal so, wo taucht es bei dir auf? Also wo haben sich Dinge zugespitzt? Wo wird es ganz angespannt? Ja, und halte das mal für dich fest. Du kannst übrigens auch immer auf die Pause-Taste drücken und kannst dir auch Notizen in ein Tagebuch machen, wenn du meine Podcast-Folgen anhörst. Vielleicht ist das an der Stelle oder bei diesem Prozess hier auch ganz, ganz sinnvoll. Der dritte Aspekt oder die dritte Phase wäre eine Diffusionsphase, also sowas wie ein verwirrt sein. Ja, vielleicht fühlst du auch sowas wie eine Leere. Also du weißt irgendwie gar nichts mehr. Du weißt gar nicht mehr, was jetzt stimmt. Alles geht durcheinander. Du fühlst dich orientierungslos. Ja, so dieses innere Chaos. Ja, und in welcher Hinsicht merkst du das? Also wo merkst du so, hey, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Es geht alles durcheinander gerade. Manchmal gibt es dann auch so mitten im Chaos sowas wie eine Verdichtung. Das wäre dann Aspekt Nummer 4, die Kontraktion. Also in all dem gibt es irgendwo so eine kleine Stelle und es kann sein, dass die dir irgendwie so nach einer Weile auffällt. Und diese kleine Stelle, das ist echt, echt schmerzlich. Also ein sehr eindeutiges, schmerzliches, bedrohliches Gefühl. Und das ist so ein Punkt, wo wir ganz, ganz häufig ausweichen. Also das wollen wir oft nicht alleine fühlen, also wenn wir es überhaupt fühlen wollen. Also oft ist es so, dass wir an dieser Stelle Begleitung brauchen, dass wir da einen anderen Menschen brauchen, der uns dazu hört, der da ist, der mit uns da so wie durchgeht, der uns da durchhilft. Weil es ist sehr unangenehm, diesen Schmerz, diesen schmerzlichen Punkt zu fühlen. Und du kannst dir hier mal überlegen, was brauchst du vielleicht dafür, damit du dich dem zuwenden kannst. Was brauchst du? Brauchst du vielleicht Begleitung? Wen könntest du mal bitten, dir zuzuhören oder ja, vielleicht auch Tagebuch schreiben oder künstlerischer Ausdruck oder ein Ort, an den du fahren musst, damit du das dort fühlen kannst, damit du dort eine gute Umgebung hast, um dich dem zuzuwenden. Also was brauchst du? Was brauchst du? Ja, und manchmal schaffen wir das. Also wir können uns mit dieser schmerzlichen Sache auseinandersetzen und das irgendwie durcharbeiten, durchleben, die Emotionen fühlen, die da drinnen gebunden sind, und dann kommt noch so eine fünfte Phase und das ist dann die eigentliche Lebendigkeit. Und Stemmler und Bock nennen das Expansion. Und da verändert sich wirklich was im Leben. Also es ist ein grundlegender Wandel. Und Stemmler sagt so, man muss zugrunde gehen, aber auch zum Grunde gehen. Zum Grund. Den Dingen auf den Grund gehen. Und wenn das gelingt, dann beginnt ein ganz neues Leben. Dann ändert sich wirklich was Größeres, was Grundlegenderes. Und viele Menschen sagen, das ist sowas wie eine Geburt oder eine Wiedergeburt. Und die Mühen haben sich gelohnt, auch wenn es steinig war. Und dann kommt eigentlich so eine richtig schöne expansive Energie. Also wie wenn wir aufleben, wie wenn es auffrischt. Manchmal ja, höre ich auch so eine Formulierung frisch oder wie so zitronig. Oder wie Frühling oder wie eine sprudelnde Quelle. Oder eben so ganz lebendig. Ja, und frag dich auch hier mal so, wo gibt's vielleicht so diese Lebendigkeit oder dieses Frische oder dieses Zitronige? Oder diese Leichtigkeit, diese Freude, diese Zufriedenheit, wo gibt es das schon so in deinem Leben? Vielleicht ist irgendwo schon so eine kleine Stelle, die sich so anfühlt. so diese energetische Qualität. Ja, jetzt hast du mal ein bisschen Zeit in der Meditation, diesen kleinen Prozess noch ein wenig nachklingen zu lassen. Was ist bei dir aufgefallen? Wo waren diejenigen Aspekte, die bei dir besonders deutlich spürbar waren? Im Grunde genommen werden wir eh nie fertig. Also wir können immer noch ein bisschen lebendiger werden, wir können immer mehr Strukturen, die so von man sollte oder man muss gekennzeichnet sind, auflösen. Das ist irgendwann auch ein kultureller Prozess. Also ich habe das für mich so gemerkt, dass ich so ab meinen ungefähr 40er Jahren so die allerwichtigsten eigenen Themen aufgelöst hatte. Zumindest kommt es mir so vor, dass eigentlich so psychologische, individuelle, lebensgeschichtliche Thematiken, dass ich auch in meiner eigenen Therapie, in meinen eigenen Kontakten, partnerschaftliches Focusing und so weiter, das nach und nach doch irgendwie so diese Knoten mehr oder weniger gelöst hatte. Und gleichzeitig merke ich aber, hey, da ist noch so viel, was es noch aufzulösen gibt. Und das sind dann aber eher kulturelle Dinge, also Stereotype, in denen ich in meiner Kultur, in der ich aufgewachsen bin, immer noch verfangen bin. Und das ist dann nicht mehr so persönlich, lebensgeschichtlich, sondern Das geht dann eher so, dass wir an, dass wir, indem ich mit anderen Menschen gemeinsam lebe, also wie diese Dinge, wie wir diese Dinge tun. Und da gibt es immer noch diese Möglichkeit an viel, viel mehr Lebendigkeit. Das fühle ich ganz deutlich. Und was ich merke, ist, dass doch schon sowas wie so eine neue Wir-Kultur entsteht. So in dieser Bubble, in der ich lebe, da gibt es so ein neues Phänomen, das, würde mal sagen, so radikale Experientialität umsetzt. Also das bedeutet, es gibt manchmal so Kontakte in meinem Leben, wo wir ganz stark einfach das beschreiben, was gerade ist und aus dem heraus auch leben. Also wo wir ganz wenig, also nur so minimalistisch planen, aber diese Planung dann auch ja ziemlich gut funktioniert und ziemlich klar ist, aber innerhalb dieser Strukturen, die geplant sind, dann eigentlich so tatsächlich so in so einem Fließ, in so einer fließenden Lebendigkeit leben und dass das unglaublich gut tut. Also ich erlebe das so, das ist so erfrischend, es macht mich so lebendig, so wach, so jung auch, wenn ich so leben kann. Und je mehr diese Phasen, also je länger diese Phasen dauern und je mehr davon ich in meinem Leben habe, desto lebendiger fühle ich mich.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.